Es gibt einen schönen Unternehmertest, der fragt nach unternehmerischen Schlüsselmerkmalen. Eine davon ist die sogenannte Persistenz, nämlich dieses Durchhaltevermögen. Wenn es unbequem wird, die Sachen hinzuschmeißen, das ist leicht. Diese unternehmerische Kernkompetenz, die kannst du im Kleinen trainieren, indem du sagst, jetzt wird's unbequem, jetzt bitteschön erst recht. Wenn dein Job unbequem ist und du sagst eigentlich, jetzt schmeiß ich's hin, dann häng für dich selber, bitte nur für dich selbst, noch eine Stunde dran, um dich charakterlich daran zu trainieren. Die bulgarischen Schwergewichtsweltmeister, die sagen immer, weißt du, welche von 10 Wiederholungen beim Gewichtstemmen dir am meisten bringt? Die 11. Nicht aus reinen Gewichtsgründen, sondern weil du dieses Durchhaltevermögen dann, wenn es nicht mehr geht, wenn du am liebsten alles hinschmeißen würdest, dann dich doch nochmal aufraffst. Also das, was du machst, mach es zunächst für dich selbst, nicht für andere. Und dieses Schlüsselmerkmal kannst du als Angestellter genauso trainieren. Da brauchst du nicht Unternehmer für sein.
Viele Leute, die kommen ja gar nicht mit so einem Durchhaltevermögen auf die Welt. Die haben sowas nicht entwickeln können, weil sie halt in so einer Spaßgesellschaft leben, wo dann vielleicht die Mutter übermächtig ist und dem Kind immer alles erfüllt werden soll. Finde ich generell im Leben, egal was du machst, es gibt halt immer ein Problem, das du lösen musst oder Dinge, die keinen Spaß machen. Als Unternehmer, selbst wenn du in deinem Lieblingsbusiness arbeitest, gibt es auch sehr, sehr viel, was keinen Spaß macht. Wie kamst du denn darauf, einen Eiskaffee zu betreiben?
Ach, das Eiskaffee, ich habe mein Büro hier, das du ja kennst, das ist eine ehemalige Reichsheimstadt, das ist ein ehemaliges Sanatorium gewesen. Und das lag hier in Paderborn brach und ich habe es halt gekauft, das ist auch mein Eigentum, und habe aus diesem alten Sanatorium eine Kreativwerkstatt gebaut, das Gründerzentrum. So, das ist vor allem für mich und meine Kollegen und so gedacht, indem wir uns hier schön austoben können. Und da fehlte leider halt ein Eiskaffee in der Umgebung. Und insofern gibt's bis heute ein Eiskaffee. Ach, wir haben die ganzen ersten Jahre, haben wir sogar eine kleine Pizzeria noch mit drin gehabt, wir halt mittags schön da zusammengesessen haben. Und es ist immer schön, mit Kunden zusammenzusitzen, weil es eine leisurely Atmosphäre hat, mit den Kunden zusammen im Sommer auf der Terrasse zu sitzen und ein Eis zu essen. Also ein richtiges Business Model ist das nicht. Und es zeigt mir aber im Übrigen, es ist für mich ein Symbol, das Eiskaffee ist das Symbol, wie hart Stundenlohn sein kann. Denn wir beschäftigen Ausbildung, wir beschäftigen natürlich da Aushilfskräfte, denen zahlen wir einen Stundenlohn. Und ich habe ganz, ganz großen Demut und großen Respekt für jeden, der das tatsächlich tut.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe als Student auch hier und da und als Schüler auch hier und da kellnermäßig ausgeholfen. Ich war komplett meistens überfordert, weil die erfordern immer so viel Multitasking. Ne? Da bist du dann irgendwie am Bierzapfen, aber sollst gleichzeitig noch darauf achten, dass wenn Kaffee kommt, dass der dann sofort irgendwie zum Beispiel Sahne drauf bekommt und du den schnell auslieferst. Warum so? Weil sonst wird er ja kalt. Aber das Bier, das muss auch ein bisschen stehen, damit die Schaumkrone sich setzt. Und gleichzeitig, wenn es aber irgendwo Essen gibt, dann musst du das auch sofort ausliefern. Das wird ja auch kalt und währenddessen rufen dir die Leute auch Bestellungen zu. Und das ist halt irgendwas, wo ich wirklich gemerkt habe, da bin ich ja null geeignet für. Und aber es war trotzdem auch so fast das Einzige, was ich tun konnte. Ne? Oder ein anderes Mal, da habe ich in so einer, genau, das war eine Wäscherei und da war der Job. Das war so eine Zeitarbeitsfirma. Ne? Und relativ guten Stundenlohn gegeben. Das war damals das Motiv als Schüler. Aber da musste ich den ganzen Tag irgendwie so Wäschestücke, also sowas wie Bettlaken, aus irgendeiner Kiste nehmen und dann in so eine Maschine hängen. Den ganzen Tag. Und schon nach einer halben Stunde konnte ich das fast nicht mehr. Und das war dann wirklich für mich so eine Art, ich habe es aber dann trotzdem weitergemacht und habe das dann durchgezogen, weil ich dann quasi meinen Charakter trainieren wollte. Ich wollte halt irgendwie sagen, nee, das stinkt mir alles, da habe ich gar keinen Bock drauf und das ist alles, das geht gar nicht. Aber dann habe ich gedacht, ja, aber deswegen geh da mal durch und erfahr das mal. Und du musst es ja nicht zu deinem Hauptberuf machen, aber du kannst einfach mal dich selbst brechen und deinen eigenen Willen brechen und nicht nur das den ganzen Tag machen, worauf du nur Bock hast. Und da habe ich dann diesen Mehrwert drin gesehen.
Es gibt einen schönen Unternehmertest, der stammt von einem Professor für Unternehmensgründung. Günther Müller heißt der, an der Universität Konstanz. Und der fragt nach unternehmerischen Schlüsselmerkmalen. Eine davon ist die sogenannte Persistenz, nämlich dieses Durchhaltevermögen. Wenn es unbequem wird, die Sachen hinzuschmeißen, das ist leicht, ne? Zu sagen, es ist unbequem, ah, das ist mir, mag ich nicht. Aber ich finde das total stark. Also diese unternehmerische Kernkompetenz, die kannst du im Kleinen trainieren, indem du sagst, jetzt wird es unbequem, jetzt bitteschön erst recht. Und das fängt im Kleinen an, genau wie du das gerade sagst, ja, wenn dein Job unbequem ist und du sagst eigentlich, jetzt schmeiß ich's hin, dann häng für dich selber, bitte nur für dich selbst, noch eine Stunde dran, um dich charakterlich daran zu trainieren. Wenn es dir beim Laufen, wenn du sagst, ey, auf die letzte Runde beim Laufen habe ich keine Lust mehr, mir geht das manchmal so, weil ich jogge regelmäßig, dann sage ich jetzt erst recht, hänge ich 2 Runden dran beim Joggen. Warum? Weil genau das sind die Runden, die dich charakterlich trainieren. Die bulgarischen Schwergewichtsweltmeister, die sagen immer, weißt du, welche von 10 Wiederholungen beim Gewichtstemmen dir am meisten bringt? Die 11. Und nicht aus reinen Gewichtsgründen, sondern weil du dieses Durchhaltevermögen, dann, wenn es nicht mehr geht, wenn du am liebsten alles hinschmeißen würdest, dann dich doch nochmal aufraffst. Und dieses Schlüsselmerkmal kannst du als Angestellter genauso trainieren. Da brauchst du nicht Unternehmer für sein.
Die brauchst du, finde ich, generell im Leben, weil es, egal was, es gibt immer, egal was du machst, es gibt halt immer ein Problem, das du lösen musst oder Dinge, die keinen Spaß machen. Weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast, da gibt es auch viele Tätigkeiten, die dann eben keinen Spaß machen. Gerade wenn du Windeln wechseln zum Beispiel oder sowas oder abwaschen, wenn du eine große Familie hast. Als Unternehmer, selbst wenn du in deinem Lieblingsbusiness arbeitest, gibt es auch sehr, sehr viel, was keinen Spaß macht. Vielen macht Buchhaltung keinen Spaß, zum Beispiel. Oder eben diese ganzen Rechnungen ordentlich zusammensuchen, etc., etc. Und natürlich gibt es auch wieder Dienstleister, aber du musst halt ganz, ganz, ganz viel tun an Dingen, die dir keinen Spaß machen. Jetzt habe ich von damals, habe ich so in Erinnerung, dass du damals auch, also zu früheren Zeiten, ich weiß nicht, ob du es heute noch machst, Marathons gelaufen bist.
Naja.
Richtig?
Hast du noch in einem Hut ab, ja?
Ja, und du hast dann irgendwie auch sehr früh oder nachts sogar trainiert dafür. Wie hast du das geschafft? Oder was war dein Mindset dahinter?
Ich bin beeindruckt, dass du das nur weißt. Also du bist ein sehr, sehr guter Zuhörer. Tatsächlich, ich bin Marathons gelaufen und ich weiß noch, dass bei meinem ersten Marathon ich 2 Tage vorher krank wurde, einfach so eine leichte Erkältung hatte, nicht mitlaufen konnte. Und damit war der über ein halbes Jahr aufgebaute Trainingseffekt halt hin. Das ist auch sowas. Mhm. Und sich dann nochmal aufzurappeln und dann nochmal zu sagen, das ziehe ich jetzt durch, das hat eben Zeit gekostet und Aufwand. Ich habe es durchgezogen, ja. Insbesondere hat das was mit eigenem Training zu tun. Ich mache sowas, auch meine beruflichen Dinge, die ich da mache, die ziehe ich durch, meinetwegen, nicht um es anderen zu beweisen. Es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich laufe einen Marathon, weil ich dann anderen sagen kann, ich habe einen Marathon gelaufen. Ja? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel ihren Chip, diesen Kontrollchip, abgeben an einen anderen Fremdläufer, der für sie läuft. Und damit sind sie dann registriert. Ja, weißt du, sowas wie, die laufen nur die ersten 10 Kilometer, das sind die leichtesten, dann geben sie jemand anderen das ab und der läuft den Rest, die restlichen 32 Kilometer. Und dann steht bei ihnen aber mit ihrem Laufchip, der ja an dem Schuh angebunden wird, stehen sie dann nachher mit einer guten Zeit da. Dann können sie ihren Freunden sagen, hey, ich habe den Marathon in unter 4 Stunden gelaufen. Das ist ja so diese Wunschzielzeit. Und du kannst dir aber vorstellen, dass es darum doch gar nicht geht. Dann betrügst du dich selbst. Da betrügst du dich nur selbst mit. Das ist wie ein gekaufter Doktortitel, okay? Das ist sowas wie, jeder sagt, er ist Doktor so und so, aber eigentlich weißt du intern, das ist schäbig. Also das, was du machst, auch dieses Thema Durchhaltevermögen, mach es zunächst für dich selbst und nicht für andere.
Ja, jetzt werden ja aber viele Leute, die kommen ja gar nicht mit so einem Durchhaltevermögen auf die Welt. Die haben sowas nicht entwickeln können, weil sie halt in so einer Spaßgesellschaft leben, wo dann vielleicht die Mutter übermächtig ist und dem Kind immer alles erfüllt werden soll, etc. Sind solche Leute dann hoffnungslos oder wie siehst du das, dass es jemand irgendwie entwickeln kann?
Also, wenn du dieses Durchhaltevermögen nicht hast, gibt's eine Alternativroute. die ist nicht schlechter oder nicht besser oder schlechter. Und zwar, wir kennen die unter diesem Begriff Work Smart, Not Hard, gibt's halt auch. Und der Günther Müller, dieser Professor, von dem ich eben gesprochen habe, der nennt das die Problemlösungskompetenz. Problemlösungskompetenz. Und das ist eines der wichtigsten unternehmerischen Schlüsselmerkmale. Schau dir, und das kannst du, das kann jetzt dieses Gedankenspiel, kann jeder mitmachen zu Hause und sich selber einschätzen. Es gibt drei Kategorien von Angestellten. Und stell dir vor, die Fabrik brennt, in der deine Ware hergestellt wird, und du bist Angestellter in dieser Fabrik. Die unterste Kategorie, C, die läuft zum Chef und sagt, Chef, Chef, die Fabrik brennt, die Fabrik brennt. Das ist schlecht, wenn du mehr nicht machst, als zu deinem Chef zu rennen bei einem Problem und dieses Problem zu melden. C ist der meldende Mitarbeiter, hast du ein Problem. Mhm. So, vergiss es. Wenn du ein Unternehmen gründen willst und du bist in der Kategorie C, vergiss es. Dann wirst du üblicherweise auch im Unternehmen schnell entlassen. Die Kategorie B ist derjenige, das ist der aktive Problemlöser. Das ist derjenige, der nicht meldet, sondern der sagt, Chef, die Fabrik brennt, aber keine Sorge, die Mitarbeiter sind in Sicherheit und Feuerwehr ist informiert. Und ich habe sogar schon bei der Versicherung angerufen. Das ist die Mindestkompetenz, die du als Mitarbeiter mitbringen musst. Das ist die Kategorie B. Das ist der aktive Mitarbeiter. Reicht auch nicht. Was brauchst du als Unternehmer? Du brauchst als Unternehmer, und das hat nichts mit charakterlicher Stärke zu tun, sondern mit Problemlösungskompetenz, die Stufe A. Was ist die Stufe A? Der Mitarbeiter, der diese Stufe erreicht hat, ist ein sogenannter proaktiver Problemlöser. Der geht zu seinem Chef und sagt, lieber Chef, weißt du was? Vor 2 Wochen hat die Fabrik gebrannt. Und weißt du was? Hast du gar nicht mitbekommen, sagt der Chef. Was? Vor 2 Wochen hat die Fabrik gebrannt? Dann sagt der Mitarbeiter in der Kategorie A, der das Problem proaktiv gelöst hat, hat das Problem hinter dem Problem erkannt. Der hat gesagt, ja, Mitarbeiter C hat gemeldet, Mitarbeiter B hat Versicherung und Feuerwehr alarmiert, aber weißt du, was das Problem hinter dem Problem ist? Das Problem ist doch nicht, dass die Fabrik gebrannt hat. Das Problem ist, dass unsere Ware nicht mehr produziert werden kann. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe unsere Kunden angerufen und ihnen angekündigt, dass wir leider 8 Wochen Lieferverzögerung haben werden, weil die Fabrik gebrannt hat. Da hatte keiner ein Problem mit. Und ich habe neben unserer Fabrik, die ja abgebrannt ist, eine parallele behelfsmäßige Fertigungsanlage in einer Zeltstadt auf unserem Fabrikgelände aufbauen lassen. Der hat das Problem hinter dem Problem erkannt. Der Mitarbeiter hat das Problem gelöst sogar und hat das proaktiv gelöst. Und wenn du diese proaktive Problemlösungskompetenz hast, bist du der geborene Unternehmer. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Bei mir als Chef landen insbesondere die Probleme, die kein anderer Mitarbeiter hat lösen können. Dann rufen die Kollegen bei mir an und sagen, Chef, wir haben alles versucht, das und das können wir nicht lösen. Und irgendeiner muss das lösen. Im Zweifel bin ich das.
Ja, das geht mir auch so. Jetzt ist es aber auch so, dass das sind jetzt nicht nur Mitarbeiter, das sind auch die Unternehmer selber, die in diese Kategorien passen.
Ja, absolut.
A, B, C. Absolut. Das ist also jetzt völlig losgelöst vom Thema, welche Position mein Unternehmen hat, sondern es ist wirklich so eine Charaktereigenschaft.
Es absolut. Also das heißt, dieses Thema Persistenz, Durchhaltevermögen halt, ne? Das ist die erste wesentliche unternehmerische Eigenschaft. Die zweite heißt halt proaktive Lösungskompetenz, Lösungskompetenz. Und wenn du willst, können wir noch über die dritte sprechen, die ich auch ganz spannend finde.
Ja.
Die dritte ist die internale Kontrollüberzeugung. Das klingt wissenschaftlich, aber ist ganz leicht zu erklären. Schau mal. Übernimm die Verantwortung für alle Erfolge und Misserfolge komplett selbst. Externe Kontrollüberzeugung ist was für Angestellte. Internale Kontrollüberzeugung etwas, wenn du dich selbstständig machen willst. Externe Kontrollüberzeugung heißt, ich bin Spielball meines Lebens, ich habe gar nichts, was ich kontrollieren kann. Ach, meine Frau sagt, ich bin ein schlechter Typ, meine Kinder meckern nur, meine Eltern sind schuld, was weiß ich, mein Goldfisch mag mich nicht, mein Hamster auch nicht, alle sind schuld. Und du übernimmst halt nicht die Konsequenz für dein Handeln und Tun. Internale Kontrollüberzeugung heißt, als Unternehmer verantwortest du und rechtfertigst alles das, was gut läuft. Und das ist leicht, ne? Leicht ist für dich recht zu fertigen, wenn es gut läuft. Schlecht ist es aber, wenn du nicht die Verantwortung übernimmst, wenn was schief läuft. Und das musst du natürlich auch leisten. Das heißt, internale Kontrollüberzeugung. Ich bin derjenige, der ich hier alleine entscheiden kann über Erfolg und Misserfolg. Und wenn du dir das nicht zutraust, nämlich da selbst auf beiden Füßen zu stehen, sondern zu sagen, ja, es sind im Zweifel alle anderen um mich herum schuld, dann wird's schwierig.
Ja, das ist absolut der Nummer eins potenzielle Kündigungsgrund bei uns. Also wir sehen zum Beispiel, wir sehen uns auch, egal in welcher Position, gewissermaßen als Unternehmer im Unternehmen. Wir müssen Verantwortung übernehmen und einer unserer Firmenwerte heißt Extreme Ownership. Das ist ein Konzept, das hat ein ehemaliger Navy SEAL Offizier geschrieben. Der hat auch ein Buch und macht da auch Kurse und ich bin da auch ein paar Kollegen geschnappt, ich glaube im Jahr 2016 oder 17, und bin nach New York geflogen auf einen Kurs von dem und der hat, also New York Times Bestseller Autor etc. Und der hat so dieses Konzept des Extreme Ownership, so heißt übrigens auch sein Buch, der Autor heißt Jocko Willink, und da geht es halt um die totale Verantwortungsübernahme, also dass du bildlich gesprochen, du hast immer so einen Verantwortungskreis und da kannst du Menschen nehmen und einen Kreis drum zeichnen. Und wenn du deine Kollegen nimmst, dann kannst du da auch Kreise drum zeichnen. Und jetzt gibt es da so Überlappungen zwischen den verschiedenen Menschen, die zum Beispiel in einer Gruppe, in einer Kampfgruppe arbeiten. Und ein Projekt, jetzt bei den Navy SEALs, ist es meistens irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Leute zurückzuentführen, die entführt worden sind, oder eine bestimmte Sache zu zerstören oder wie auch immer, funktioniert nur dann, wenn sozusagen das Prinzip Extreme Ownership greift und wenn diese Überlappungen der Verantwortungskreise eben auch von beiden Seiten, wahrgenommen werden. Das heißt, wenn die Verantwortung von beiden Seiten überlappend auch wahrgenommen wird, dann kann diese gesamte Gruppe als ein Organismus auch funktionieren. Und deswegen ist es halt bei uns, bei Digistore wichtig, wir sagen, okay, wir leben diesen Firmenwert und Firmenwerte sind Handlungsanleitung bei uns. Es ist halt nicht was nur an der Wand steht und gut klingt, sondern es ist wirklich, so sollst du funktionieren. So funktioniert jeder, so handeln wir, darauf kannst du dich einrichten, bei dem, wie die Kollegen auch agieren und egal ob Sven oder egal ob wer anders. Wir müssen die Verantwortung übernehmen und wir müssen für die anderen auch mitdenken. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel möchte, dass die technische Abteilung irgendwas tut oder die Marketingabteilung, dann bin ich dafür verantwortlich, auch wirklich sicherzugehen, dass sie das richtig verstanden hat. Das heißt, ich schicke nicht nur die vollständige Information rüber, sondern ich überprüfe auch selber, so gut es geht, haben sie es denn wirklich verstanden, und überprüfe es sogar mehrmals hintereinander und auf verschiedenen Ebenen und rede dann nochmal mit den Kollegen und mit den Kollegen, auch wenn ich nach außen hin scheinbar, okay, gerade halt als Vorgesetzter beispielsweise, da habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan, das habe ich jetzt sozusagen übergeben, das müssen die doch verstehen. Wenn sie gut zugehört haben, ich habe es ja auch wirklich erklärt in einem Call, nein, es geht noch viel weiter. Es gibt einerseits nochmal eine Hohlschuld von mir, das auch wirklich nochmal nachzuhalten, wirklich sagen, okay, ist das wirklich passiert? Also habt ihr das wirklich verstanden? Kannst du es mir bitte nochmal erzählen? Und es gibt von der anderen Seite auch nochmal eine Hohlschuld, so nochmal bei mir rückzufragen, ist das denn auch wirklich, habe ich das richtig verstanden, ich soll das und das tun? Und das ist ein anderer Firmenwert, der heißt bei uns Clarify und Verify. Mhm. Den habe ich wiederum beim Business Mastery Kurs von Tony Robbins gelernt. Tony Robbins, der größte Coach der Welt, und ich bin auch stolz und happy, dass er auch Digistore-Kunde ist mit Unleash the Power Within, mit seinem Signature-Event, mit seinem wichtigsten Event, weil wir eben gut digitalisiert sind, wenn er auch digitalisieren musste in kurzer Zeit, und da hat er eben dann Code-Channel und Digistore eben dafür ausgewählt, wunderbar. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, sein Business-Mastery-Kurs ist wirklich klasse, und er hat gesagt, so das Wichtigste im Business ist Clarify and Verify, und deswegen haben wir das auch als Firmenwert auserkoren, haben gesagt, oh ja, so müssen wir handeln. Das heißt, niemand bei Digistore bekommt Ärger, wenn er mehrmals blöde Fragen stellt, um sicher zu gehen. Es wird nicht erwartet, dass quasi jemand alles gleich beim ersten Mal versteht und dann die Klappe halten soll und funktionieren soll. Nein, die Leute sind gerne dazu eingeladen, zur Sicherheit nochmal nachzufragen, damit sie auch wirklich richtig liegen können. Natürlich ist Effizienz ein anderes Prinzip, nach dem wir arbeiten. Wir wollen effizienter und besser werden und natürlich auch schneller. Aber trotzdem haben wir diese Prinzipien Extreme Ownership und auch Clarify and Verify. Das heißt, wenn du bei uns in der Firma irgendwie sagst, das Stichwort sagst Clarify and Verify, weiß jeder schon, ah ja, genau.
Und ich kann dir das mal bestätigen, weil ich ja mit vielen deiner Kollegen zu tun habe, eben ihr habt da eine wahnsinnig gute Crew an Bord. Wahrscheinlich Danke. Genau deswegen, weil ihr diese Firmenwerte eben nicht nur definiert, sondern ihr lebt sie. Und dann passiert euch, und wir kennen uns jetzt seit vielen, vielen Jahren, es ist noch kein einziges Mal irgendwas durchgerutscht. Weil Clarify und Verify ist, das klärt sich für mich jetzt gerade in unserem Gespräch, warum das so ist. Weil ihr im Zweifel, wenn irgendwo eine WhatsApp nicht passiert oder nicht durchkommt oder sowas, gibt's halt nochmal, fragt nochmal jemand nach von euch. So, und das, was du gerade sagst, ist aber genau sowas wie internale Kontrollüberzeugung. Ich übernehme die Verantwortung und handle als Intrapreneur. Intrapreneur sind die Unternehmer, also Entrepreneur heißt ja Unternehmer, aber Intrapreneure sind die Unternehmer, die im Unternehmen arbeiten. Die haben sozusagen die Kombination aus beiden Welten sehr gut, weil damit einhergeht ja, das vermute ich jetzt mal, ein erhöhtes Maß an Freiheit für deine Mitarbeiter.
Genau, natürlich. Die haben Freiheit. Wir sind ja eher eine Remote Company. Das heißt, praktisch jeder, bis auf ein paar Leute, die lieber im Office sind, sitzt zu Hause und arbeitet auf eigene Verantwortung. Und im Wesentlichen müssen wir alle Resultate produzieren. Bestimmte Resultate, sodass das Gesamtbild Digistore, der Gesamtorganismus, die Gesamtmaschinerie eben wunderbar zusammen funktioniert.
Siehst du.
Und das geht nur durch diese Verantwortung.
Das geht durch die Verantwortung. Das sind wie beide Seiten einer Münze. Auf der einen Seite der Münze steht halt drauf, einen Wert zu liefern, und auf der anderen Seite der Münze steht die Freiheit. Ja, was du natürlich eben als Angestellter nicht machen solltest, ist nur eine Seite aufzuheben der Münze, also zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir jetzt jede Freiheit, ich komme und gehe, wann ich will, und aber nicht einen Wertbeitrag für deine Firma zu bringen. Genau. Das ist natürlich schwierig. Und wenn Mitarbeiter das verstanden haben, dass Wert und Freiheit, also Wertschöpfung, konkret, ne? Wertschöpfung für das Unternehmen und Freiheit auf der einer Münze gepresst sind, auf den unterschiedlichen Seiten, dann wird eine gute Führungskultur auch daraus.
Genau, das wiederum geht nur bei Leuten, das ist auch ein Firmenwert von uns. Ein Firmenwert von uns heißt Freude. Die Leute müssen Freude haben bei der Arbeit, die müssen Freude haben an der Aufgabe, denn nur dann können sie auch diesen Wert konsistent liefern, auch langfristig liefern.
Ja.
Dann können sie das auch eben nicht nur, ich in Anführungsstrichen, also nicht nur eine Seite der Münze nehmen, sondern dann nehmen sie gerne auch beide, weil es ihr Hobby ist, weil sich die Arbeit dann nicht wie Arbeit anfühlt.
Also ich erzähle mal eine schöne Theorie dazu, die stammt von dem ungarischen Flow-Forscher Mihaly Csikszentmihalyi. Der heißt eben tatsächlich so. Wer möchte, kann es mal googeln. Ist schwierig, weil da musst du erstmal den Namen richtig verstehen. Ich wiederhole ihn gerne. Mihaly Csikszentmihalyi. Und der nennt das, was du gerade sagst, als zentrale Voraussetzung. Schau mal, du hast drei Ebenen. Ganz unten, ganz oben hast du die Ebene Burnout. Das ist 100% deiner Leistungsfähigkeit. Und es ist eben 100% plus X, also etwas über deine Leistungsfähigkeit. Das bringt ja Menschen in den Burnout, wenn sie mehr geben sollen, als sie geben können. Das ist die Definition von Burnout. Das kennen wir alle. 100% könntest du geben, aber du musst 100% geben, 110% geben, das führt dich in den Burnout. Ganz unten, so bei 10% deiner Leistungsfähigkeit, ist der kleine Bruder des Burnouts. Das ist der Bore-out. Den kennen weniger Leute mit den gleichen Symptomen. Das ist die Angst vor der Langeweile. Das geht dir so, wenn du nach Stundenlohn arbeitest, ganz häufig so. Sowas als Beispiel wäre, abends bist du Nachtportier in einem Hotel oder du bist Pförtner und sitzt abends ab 8 Uhr in deiner Glaspförtnerloge und du weißt, die nächsten 8 Stunden in deiner Schicht passiert hier nothing. Absolut nichts. Ja? Und das ist Bore-out. Gleiche Symptome, ist halt nicht so gesellschaftlich anerkannt. So. Und wenn du mit Fun etwas machst, mit wirklich Spaß und Intensität, und dann gerätst du in den Flow. Flow ist ein Zustand, der etwa bei 99% deiner Leistungsfähigkeit liegt. Das ist ganz erstaunlich. Csikszentmihalyi sagt, dass ein durchschnittlicher Mitarbeiter, wenn er so arbeitet, etwa um 30% nur seiner Leistung abruft. Warum? Weil er die restlichen 70% mal ein bisschen was im Internet surft, mal plaudert mit den Kollegen, mal chattet, dies und jenes macht. Also ruft er eigentlich im Tagesablauf nur 30% seiner Leistungsfähigkeit ab. So, Csikszentmihalyi sagt, wenn es dir gelingt, mit unglaublichem Spaß bei einer Sache zu sein, er nennt das Flow, dann schaffst du es, 99% deiner Leistungsfähigkeit abzurufen. Und das nennt er Flow. Das ist ein Programmierer, der an einem komplexen Problem codet, der so in einem Tunnel sitzt und Zeit und Raum um sich herum vergisst. Das ist der Flow. Und der aber halt zum Ergebnis kommt. Und das ist der Unterschied zwischen Burnout, wo du dich ständig überforderst, und dem Flow, 99%, weil du hast ein tricky Problem, aber du löst es. Und das ist das Erfolgserlebnis, das macht dir Spaß. Und wenn es dir gelingt, eine Firmenkultur zu schöpfen, so sagt Csikszentmihalyi, bei der du einen Mitarbeiter hast, der im Schnitt 99% seiner Leistungsfähigkeit erbringt, weil er Spaß hat, weil er in den Flow gerät, dann ersetzt ein Mitarbeiter drei durchschnittliche, das kann man sich ableiten, wenn ein durchschnittlicher Mitarbeiter nur 30% seiner Leistungsfähigkeit erbringt und der im Flow befindliche Mitarbeiter aber 99%, ersetzt er mehr als drei Mitarbeiter. Und du kannst in einem Flow-basierten Team, ein Team, das mit Spaß zur Arbeit geht, unglaublich viel Spaß haben. Das ist Firmenkultur. Das ist wirklich Firmenkultur. Das musst du in der Firmenkultur schöpfen. Und es gibt so einen schönen Spruch, den ich von Alexander Müller mir mal geklaut habe und Stefan Friedrich. Das sind die Gründer von Greater, former Gedankentanken. Und die haben eine tolle Firmenkultur, die genauso arbeitet. Und der Alexander hat mal gesagt, und sagt das als Firmenkultur, Culture eats strategy for breakfast. Solange du eine tolle Firmenkultur hast, eine auf Spaß ausgerichtete, hochwertige Firmenkultur, brauchst du gar keine Unternehmensstrategie im klassischen Controlling-Sinn.
Das kann ich unterschreiben. Das ist wirklich, das sind die Leute, es ist, wie sie sich fühlen, es ist, wie sie arbeiten. Das erwartet dich in der nächsten Folge von S2S Podcast.
Wenn du ein Offline-Geschäft hast, ist es für dich eine Überlebensversicherung, dass du die Kontaktdaten zu deinen Kunden hast. Ich empfehle ausdrücklich die Newsletterliste, weil nur sie dir gehört. Facebook und Instagram haben den Nachteil, dass du deine Kontaktdaten auf fremdem Grund baust, denn theoretisch kann dich Facebook und Instagram jederzeit abschalten.
Absolut. Und du kannst sie auch immer wieder senden, ohne dass du jetzt wieder erneut bezahlen musst. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von S2S Podcast.